Hallo.
Hallo Julia.
So, jetzt haben wir uns heute mal in deinem Institut getroffen.
Ja, klar, gerne.
Und das hätte ich mal nachgucken sollen, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Die siebte Folge ist das jetzt, glaube ich, heute, oder?
Siebte, oder die sechste.
Sechste oder sechste.
Also, ich glaube, es ist die sechste.
Ah ja, die sechste Folge.
Ja, genau.
Siehst du, da war ich schon ein bisschen voraus.
Ja, ja.
Mhm. Die sechste Folge, die wir heute aufnehmen. Und wie immer habe ich auf dem Weg zu dir auch nochmal nachgedacht. Was haben wir letztes Mal besprochen und worüber könnten wir heute sprechen? Und ich fand ein Gespräch, das wir noch hatten nach der letzten Aufnahme, ganz interessant. Das haben jetzt unsere Zuhörer nicht mitbekommen. Aber wir hatten im Anschluss an den Podcast über Authentizität nochmal gesprochen. Was ist eigentlich so wichtig im Zwischenmenschlichen? Bei dem Thema authentisch haben wir über die eigene Identität nachgedacht und aber auch, wie geht man mit anderen um? Was habe ich für eine Wirkung auf andere? Wann muss ich eine Grenze ziehen? Und ich finde es schön, heute darüber zu sprechen und einfach über die Interaktion und ja, vielleicht nochmal ganz bezogen auf das Thema Vertrauen. Wie findest du das?
Na Julia, ja, du machst ja immer große Fässer auf. Ja, okay. Ja, Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und da hast du jetzt bei mir die Lust getriggert, mal mit einem extrem komplizierten Satz einzusteigen.
Ja.
Wir haben in Deutschland einen leider schon verstorbenen, sehr berühmten Soziologen namens Luhmann, Niklas Luhmann, der sich dadurch auszeichnet, dass er zum einen ein großer Denker war, zweifellos, zum anderen aber dadurch, dass das, was er schreibt, extrem schwer zu lesen ist. So. Und aber die Gedanken, die er hatte, sind mit Sicherheit faszinierend und immer diskussionswürdig. Und der hat sich mal über Vertrauen zu folgendem Satz aufgeschwungen.
Ja, kannst du den langsam sprechen?
Jetzt kommt er.
Damit wir den verstehen.
Vertrauen ist eine Maßnahme zur Reduktion sozialer Komplexität.
Okay, Vertrauen ist eine Maßnahme zur Reduktion
sozialer
Komplexität.
Ja, okay. Genau. Wobei das noch einer der verständlichsten Sätze von Luhmann ist. Aber du siehst, wie kompakt der Dinge immer ausdrückt. Und ich denke, damit hat er es schon getroffen.
Ja.
Also soziale Komplexität, um mal damit anzufangen, würde umgangssprachlich heißen, es wird sehr, sehr kompliziert im sozialen Miteinander, wenn wir uns misstrauen. Okay? Also wenn ich nie meine Tür offen stehen lassen kann, immer alle Alarmanlagen scharf schalten muss, jedes Wechselgeld zählen muss, immer mit dem Verdacht rumlaufe, dass mir jetzt mein Automechaniker, mein Handwerker, mein Partner nicht so ganz die Wahrheit sagt. Also da wird's dann sehr, sehr kompliziert. Und das meint Luhmann, wenn er sagt, dass Vertrauen die soziale Komplexität reduziert. Es wird einfach einfacher.
Das heißt, würde man dann sagen, oder wahrscheinlich ist das zu einfach, aber optimistisch veranlagte Menschen haben ein weniger anstrengendes Leben, weil sie einfach mehr Vertrauen ins Leben haben und sind nicht so misstrauisch, wie du es gerade beschrieben hast. Dann reduziert das deren Komplexität.
Das reduziert deren Komplexität.
Ja.
Seligmann hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Pessimisten küsst man nicht so. Also diejenigen, die es schaffen oder von Natur aus so sind, da kann man ja noch heftig diskutieren, optimistischer durch die Welt zu gehen, haben ein leichteres, vielleicht sogar erfüllteres Leben. Offensichtlich ist es so, dass die auch Misstrauens- oder Vertrauensbrüche, sagen wir mal so, anders verbuchen, wenn du das so willst. Also das kann mal passieren. Da hat mich einer übers Ohr gehauen.
Ja.
Kommt ja vor, aber das wird jetzt mein Weltbild nicht insgesamt in Frage stellen. Ja. Das ist die ganz, ganz große Chance. Und interessanterweise gibt es das Gleiche. Ich möchte noch zwei Facetten darauf, zwei Scheinwerfer darauf richten. Interessanterweise gibt es das in der philosophischen Tradition, also mal von einer ganz anderen Ecke her. Und zwar, wenn man Literatur des theoretischen Feindes liest, sozusagen. Also Philosophen streiten sich ja gerne. Wissenschaftler überhaupt, dass jeder behauptet ja für sich die beste Theorie zu haben. Und die Philosophie hat relativ früh das Principle of Charity eingeführt. Aha. Also wenn du irgendeinen Text liest, dann liest das erstmal mit größtem Wohlwollen.
Ja,
so als würde der Autor dir wirklich, auch wenn du ihn nicht magst, wirklich was zu sagen haben. Und dieses Principle of Charity, wenn uns es gelänge, das mehr ins Leben zu übertragen. Also indem wir sagen, wenn uns einer schräg kommt, dann muss das nicht heißen, dass er schräg ist, sondern es kann ja auch heißen, dass er damit ein sehr gutes Ziel verfolgt und es vielleicht unglücklich ausdrückt. Und Chancen der Zuversicht würde für mich schon heißen, dass wir viel mehr am Thema Vertrauen und Principle of Charity arbeiten. Also wenn einer mal schlecht drauf ist und uns irgendwas Doofes sagt, dann muss ich nicht gleich den ganzen Menschen disqualifizieren und die ganze Beziehung, die ich zu ihm habe. Und leider ist es so, dass wir das dann manchmal vergessen, weil ein düsteres Erlebnis 20 gute zudeckt.
Ja, ja. Vertrauen hat für mich auch ganz viel mit Wohlwollen zu tun. Also ich finde es total gut, dass du diesen Begriff Wohlwollen gerade angesprochen hast. Ich habe das mal in einer Vorlesung während meines MBAs gehört. Da hieß es auf Englisch immer Goodwill. Wie wichtig Goodwill eigentlich ist, auch im Sinne von Führung und im Sinne von Interaktion mit anderen Mitarbeitern. Und ich habe das dann in meiner damaligen Organisation, in der ich gearbeitet habe, übersetzt und habe immer von Wohlwollen gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen komisch angeschaut worden. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein ganz veralteter Begriff, mit dem der gar nicht mehr verwendet wird, so richtig.
Leider.
Wohlwollen,
leider,
genau.
Leider.
Ja.
Weil wir in der deutschen Sprache sehr, sehr viele Begriffe haben, die eine unglaubliche Stärke beinhalten. Mhm. Wohlwollen. Also wenn du das mit dem mal auf der Zunge zergehst, also mir kommen fast die Tränen jetzt bei dem Begriff. Ja. Also dass wir Menschen, dass wir anderen wohlwollen und eben nicht misstrauen. Oder wenn du den Begriff Wahrhaftigkeit nimmst. Also wir reden immer von, wir haben ja beim letzten Mal über Authentizität geredet, aber wir hätten da schon was, was in der deutschen Sprache angesiedelt ist. Und den Begriff besser fasst. Wahrhaftigkeit.
Wahrhaftigkeit,
ist was ganz anderes als Authentizität.
Ja.
Und dieses Principle of Charity oder dieses Wohlwollen ist etwas, was unsere Spezies, glaube ich, bitter nötig hat. Also anstatt, jetzt werde ich ein bisschen politisch, anstatt aufzurüsten, immer davon auszugehen, dass wir von Feinden umgeben sind. Aber lass es uns mal nicht in der großen Politik festmachen, sondern an deinem Nachbarn, an deinem Arbeitskollegen, an deinem Freundeskreis, dass wir, auch wenn sich jemand mal sehr schräg verhält, sagen können, okay, erstens mal, was, also unser bayerischer Valentin, der große Komiker, sagt, hat ja mal die Frage gestellt, was ist der Vorteil vom Nachteil? Also wenn jemand unter emotionaler Anspannung oder weil ihm die Laus über die Leber gelaufen ist, mir mal eine von Latz knallt, heißt es erstens nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Heißt es zweitens nicht, dass in dem, was er mir da vor den Latz knallt, was Wahres dran ist? Und heißt es drittens nicht, dass es sogar wohlwollend gemeint haben kann, aber sehr unglücklich ausgedrückt hat?
Ja, ja.
Und ich habe da ein Coach, ich lerne das meiste von Coaching-Klienten, Julia. Also du meinst vielleicht, ich habe das im Psychologiestudium gelernt.
Nee, ich sehe nur deine 1000 Bücher hinter dir.
Ja. Und wenn ich hier arbeite, sehe ich den Menschen vor mir und die 1000 Bücher sind im Hintergrund. Einer meiner Coaching-Klienten Ein Vorgesetzter hat, wenn er in neue Vorgesetztenrollen kam, zu seinen Mitarbeitern immer folgenden Satz gesagt, der hieß ungefähr, und eins möchte ich Ihnen hiermit sehr klar sagen, mein Misstrauen müssen Sie sich erst verdienen. So. Und das, ich weiß nicht, wo er den her hat, vielleicht hat er ihn sich selber ausgedacht. Ja. Ich finde den Satz genial, weil er ja signalisiert, das Erste, was ich mal tue, ist, dass ich euch in dem, was ihr hier leistet, Vertrauen entgegenbringe und nicht gleich rummeckere. Klammer auf, einer der großen Fehler vieler Vorgesetzte, die in die neue Position kommen und sagen, neue Besen kehren gut und jetzt räumen wir erstmal auf. Und was habt ihr denn bisher für einen Mist gemacht bei diesem Schlappschwanz meinem Vorgänger? Und jetzt machen wir mal alles anders.
Ja.
Das ist ein Akt des Misstrauens gegenüber der Leistung der Menschen, die dort gearbeitet haben. Und führt schon von Anfang an nicht jetzt gerade zu den besten Ergebnissen. So, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema.
Ja, was ich gerade total interessant finde, dieses Wohlwollen-Thema oder das, was du gerade beschrieben hast in dem Beispiel von der Führungskraft, das mit Wahrhaftigkeit zu verbinden. Weil das eine ist ja, dass er das sagt und das andere ist, dass er auch danach lebt. Ne? Also wahrhaftig, glaubwürdig dann zu handeln. Das das finde ich sehr, sehr wichtig.
Das ist, also wenn, wenn du mal in die Philosophie blickst, dann gibt es zum Thema Vertrauen folgende Aussage. Also in der Philosophie gibt es immer sehr viele Aussagen.
Ja.
Also wenn ich das jetzt so sage, greife ich mal eine raus. Und zwar, dass Vertrauen genau genommen zwei Standbeine hat. Das eine ist Wahrhaftigkeit und das andere ist Zuverlässigkeit. So, wenn diese beiden Dinge zum Leben erweckt werden. Also wenn ich weiß, wir machen aus, dass wir uns hier bei mir zum Podcast treffen und du kommst auch tatsächlich. So, dann ist es einfach eine vertrauensfördernde oder bildende oder stärkende Maßnahme. Und wenn ich weiß, Julie, dass wir uns hier in dem Podcast nichts vormachen und vor allem auch unseren Hörern nichts vormachen, dann ist es eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen uns und unseren Hörern. Also wenn wir was nicht wissen hier, dann sagen wir das. Wenn wir Krisen in unserem Leben zu verzeichnen hatten, dann machen wir hier kein Geheimnis draus und so weiter. Aber wenn man die zwei Standbeine mal umsetzt, also Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit, dann wäre mir das deutlich wichtiger als vieles, was ich in den Hochglanzbroschüren vieler Unternehmen lesen muss.
Ja.
Das sind so Basiswerte.
Ja. Was mache ich denn? Jetzt mache ich nochmal wieder ein Beispiel. Sorry, dass ich unterbreche. Aber sagen wir mal, ich habe eine Situation mit einer Kollegin oder jemandem oder einem Kollegen oder einem Bekannten, was auch immer, wo ich kein Vertrauen habe, wo ich Misstrauen habe. Das hatten wir ja ganz zu Beginn. Und das fühlt sich ja anstrengend an. Und jetzt hast du das ja auch erklärt, warum. Was mache ich da damit?
Ja.
Also arbeite ich an mir selbst und also erstmal, um natürlich, ich lerne ja dazu und ich reflektiere mal die anderen Podcasts, ich nehme die Emotion erstmal an.
Ja.
Genau. So, ich nehme das an und merke, da habe ich jetzt gerade ein ungutes Gefühl und es zeigt sich, ich habe dieser Person gegenüber Misstrauen.
Ja.
Und jetzt?
Naja, und jetzt? Wir hatten ja beim letzten Mal die Frage der Grenzziehung. So, und ich möchte hier nicht eine Psychologie der rosa Brille vertreten. Also, dass wir mit übertrieben, jetzt mal formuliert, mit jedem Menschen dieser Welt gut Freund sein müssen. Also ist die erste Überlegung vielleicht schon die zu sagen, wie wichtig ist diese Beziehung in deinem Leben? Wie wichtig ist es eigentlich? Also kannst du dir zu der Person eine Anführungszeichen gesunde Anführungszeichen Ende Distanz erlauben? Oder ist es aus beruflichen oder anderen Gründen sehr wichtig, mit der Person eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten oder eine arbeitsfähige Beziehung, dann würde das schon mal einen ganz großen Unterschied machen. Weil wenn du nämlich im Fall A sagst, ja, eigentlich kann ich mich ohne Schaden anzurichten von der Person distanzieren, ich muss auch nicht in die Kantine mit ihr gehen, dann kannst du es auch dabei bewenden lassen. Also das ist mal die erste Fallunterscheidung, die ich treffen würde.
Ja.
Also wir hatten ja im letzten Podcast auch diese Zeitfresser-Frage, dass man mit Menschen Zeit verbringt, mit denen man sie eigentlich nicht verbringen will. Sondern das addiert sich blitzschnell auf. Also das ist schon, vielleicht klingt das jetzt für euch, liebe Hörer, ein bisschen nüchtern, aber es ist einfach eine, aus meiner Perspektive, auch vernünftige Frage.
Ja, aber wir wollen es natürlich kompliziert machen und die Person brauchen wir.
Wir wollen ja die, die Komplexität nicht so weit reduzieren. Nee,
die Komplexität wollen wir natürlich steigern. Ja, das ist jetzt eine Person, da muss ich vielleicht nicht täglich, aber eng zusammenarbeiten.
Ja, also du bist auf die Zusammenarbeit angewiesen. sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Und dann hättest du alle Möglichkeiten, die Beziehung weiter zu verschlechtern.
Ja,
kannst du ja machen, kannst du ja sagen, nee, die mag ich nicht, also schicke ich ihr die Mails nicht mehr. Und was es da alles an Eskalationsmöglichkeiten gibt und könntest dich auch so immer weiter reinschrauben in eine Aggressionswutspirale, wo du dann in deiner Echohöhle sitzt und deine eigenen Aussagen von der Wand zurückgespiegelt hörst, was für blöde Kuh das ist und was sie alles falsch gemacht hat und dass sie sich doch gefälligst mal melden sollte und dass sie so unfreundlich war und am Gang hat sie dich wieder nicht angeguckt. Also du kannst den richtigen Horrorfilm selber drehen, solange du in deiner Bude sitzt und dir deine eigenen Aussagen. Ja, Echohöhle ist, glaube ich, ein Begriff, den der Fritz Glasl erfunden hat. Ich finde den sehr illustrativ.
Ja, ja. Also, das glaube ich dann irgendwann wahrscheinlich
und
auch.
Selbstverständlich glaubst du das. Selbstverständlich glaubst du das. So, also wird es fast nur die Möglichkeit geben, auf diese Person wieder zuzugehen. Und das wirst du auch mit gemischten Gefühlen tun. Also auch hier ist es eine ganz große Illusion zu sagen, ach, da gehe ich dann mal hin und Konflikte machen ja Spaß und dann diese ganzen Sprüche, die ich nicht mehr hören kann, Konflikte sind Chancen.
Ja.
Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der im schweren Konflikt war und mir erzählt hätte, oh, das ist aber eine super Chance jetzt.
Und das sagen wir in unserem Podcast, der Chancen der Zuversicht.
Ja, ja, genau. Also wenn, dann liegt die Chance nicht so platt unter der Oberfläche des Konflikts. Weil zunächst mal wirst du das als kein so lustiges Gespräch erleben. Und deswegen ist es auch vernünftig. Oh, Julia, da haben wir mal die Chance, mit Ratschlägen zu operieren.
Ja.
Weil du ja öfter sagst, jetzt haben wir wieder keinen Ratschlag gekriegt oder so. Also solche Gespräche erstens vorzubereiten.
Ja.
Und zweitens auch in eine Kollegin von mir, die Chris Wolf, die nennt es Emphase, also in einen bedeutungsvollen Raum zu setzen. Nicht zwischen Tür und Angel Dinge anzusprechen, die dir wichtig sind. Also weil die gerade neben dir läuft, auf dem Weg zur Toilette, Entschuldigung, zu sagen, also was ich dir nochmal sagen wollte und so, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit schiefgehen. Also man muss die Wertigkeit solcher Gespräche nach oben schieben. Also ich nenne die jetzt mal, keine Ahnung, Barbara oder so.
Ja.
Und dann zu sagen, Barbara, ich würde mich gerne mal mit dir unter vier Augen unterhalten. Wann hast du denn mal eine halbe Stunde Zeit?
Ja.
Sodass ihr wirklich einen Termin macht. Mhm. Das hat, also diese Symbolik wirkt auf Kommunikation extrem stark. Weil du redest da ganz anders, als wenn du auf dem Weg zur Kantine mit ihr schnell mal ein Thema platzierst.
Ja. Oder irgendwie nach einem anderen Termin, ne?
Oder die letzten fünf Minuten.
Ja, genau.
Ja. Und die Vorbereitung schaut so aus, dass du dir tatsächlich einen Zettel nimmst und notierst, was möchte ich denn wirklich loswerden? Also was ist denn mein Punkt? Mein Punkt.
Ja.
Also nicht, was macht sie falsch?
Ja.
Also nicht gegen den anderen, sondern für sich selbst sprechen. Was ich hiermit mal zu einer axiomatischen Grundposition guter Kommunikation erheben möchte. Mhm, also für mich sprechen. Was wünsche ich? Was brauche ich? Mhm. Und diesen Zettel nimmst du mit. Das ist mal der zweite Punkt. Also erstens Raum und Zeit, Klammer auf, Emphase, Klammer zu.
Ja.
Zweitens Vorbereitung. Und drittens, dass du dir genügend Zeit nimmst, in dem Gespräch auch Barbaras Perspektive anzuhören. Mhm. Weil wir gehen dann oft so aufgeladen in diese Gespräche und werden alles los.
Mhm.
Und das kannst du gerne auch am Anfang tun, indem du sagst, Barbara, ich habe drei Punkte, die mir für die Zusammenarbeit extrem wichtig wären. Die sage ich dir jetzt mal. Und dann innehältst und sagst, aber Barbara, viel wichtiger ist mir, wie siehst du denn unsere Zusammenarbeit?
Mhm.
Also, dass wir nicht den anderen so mit unseren Feedbacks beglücken oder überschütten. Mhm. Vielleicht weiß die Barbara gar nichts von dem, womit du jetzt um die Ecke kommst.
Mhm.
So, und dann haben wir Chancen. Und wir haben auch noch Chancen, wenn wir nicht glauben, dass das mit einem Gespräch jetzt getan ist. Also kann sein, dass ihr euch öfter treffen müsst.
Ja, ja.
Und wenn wir nicht glauben, dass wir damit eine vollkommen intakte Beziehung erzeugen können, die im Arbeitskontext heißt, ihr müsst arbeitsfähig sein und nicht die, ihr müsst euch lieben, mögen und privat treffen. Also das wären mal so für die schwierigere Seite der Frage ein paar Ideen, die ich mit dir besprechen wollte oder diskutieren wollte.
Ja, woran ich jetzt auch denke, sollte das Gespräch emotional werden, sollte ich nicht sagen, jetzt bleib mal sachlich. Genau.
Ja.
Warum das nicht, kann man in Folge 3 oder 4 nachhören.
Ja, ja, ja.
Genau. Was hältst du denn davon, einen Spaziergang zu machen? Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja.
Ja.
Also das würde für mich auch zur Emphase gehören.
Ja, ja.
Dass man das Gespräch dadurch aufwertet.
Ja.
Man setzt es in einen anderen Kontext, das ist auch schon mal gut. Und man kann nachweisen, dass das Denken und Sprechen beim Gehen anders ist, als wenn wir sitzen.
Ja.
Das kann man nachweisen.
Ja.
Es gab eine ganze Schule in der griechischen Philosophie, die Peripathetiker, also ohne TH, sondern Pathetiker.
Mhm.
Peripatheo heißt, ich gehe umher.
Mhm.
Also die ihre philosophischen Ideen im Gehen entwickelt haben. Und das Gehen hat noch einen ganz großen Vorteil. Also toll, dass du das ansprichst, Julia. Das hätte ich jetzt mit Sicherheit vergessen. Das ist die andere Blickachse.
Mhm.
Also wir gucken ja auf den Weg vor uns. Und wir gucken nicht in das Weiße im Augen des Gegners sozusagen.
Mhm. Mhm. Mhm.
Wir gehen unseren Weg, wir gehen nach vorne. Wir haben vielleicht Natur um uns herum, was sehr gut wäre. Also so ein ruhigerer Teil in München, zum Beispiel im Englischen Garten oder so. Wir können uns dann auch mal auf eine Bank setzen. Und das ist eine extrem gute Idee der Emphase einerseits und der entspannten Konfliktachse andererseits. Also in meinen Konfliktmanagements setze ich die Leute tatsächlich oft nebeneinander.
Dass sie sich gar nicht anschauen.
Dass sie sich gar nicht anschauen müssen. Sie können schon, aber sie müssen nicht.
Ja.
Und dann gucken wir mal nach vorne auf das Thema.
Ja, aha, ja.
So. Es gibt eine amerikanische Autorin, die sagt, wir müssen diese anthropologischen Konstanten wieder viel mehr in unser Wirtschaftsleben einführen. Beispielsweise das Höhlenfeuer. Weil die Leute saßen ums Feuer rum.
Und der Blick ging ins Feuer.
Der Blick ging ins Feuer. Es war automatisch eine Kreisform etabliert.
Aha.
Stell dir das mal vor, wir würden in einer U-Form ums Feuer sitzen. In der Höhle. Ist doch irgendwie komisch.
Ja, komisch.
Und die geht dann so weit zu sagen, ich glaube, das Buch heißt The Circle oder so, dass sie sagt, legt mal das Thema auf dem Flipchart geschrieben in die Mitte.
Ja.
Und das ist das, was wir lösen müssen.
Aha.
Und diese das, was ich anthropologische Konstanten nenne, werden in unserem Alltag aus meiner Sicht viel zu wenig umgesetzt.
Mhm.
Also wir haben da ein Riesenreservoir, Riesenchancen,
da
auch sehr zuversichtlich damit umzugehen. Also danke nochmal für die Idee.
Ja,
ein
ja.
Spaziergang ist grandios, wenn sich deine, ich nenne die jetzt mal Konfliktpartnerin, dadurch nicht überfahren fühlt.
Mhm. Ja.
Also wenn die sagt, draußen sein hasse ich und bei Wind sowieso und außerdem ist mir zu kalt, dann solltest du nicht auf deinem Spaziergang bestehen.
Ja, ja. Und was mir sonst noch einfällt, wenn meine Konfliktpartnerin oder Partner, jetzt bleiben wir mal bei Partnerin, bei der Barbara, ihre Perspektive darstellt, da spielt Wohlwollen auch eine große Rolle, oder? Also wenn ich mich mental mit Wohlwollen auf dieses Feedback einstelle, hat das wahrscheinlich eine ganz andere Wirkung zwischenmenschlich, als sozusagen ohne Wohlwollen oder schon vorgeprägt mit den Gedanken des Konflikts.
Genau. Ja, ja. Also die Frage heißt, worum geht's der Barbara? Was ist eigentlich deren Motiv?
Ja.
Was will sie? Was braucht sie? Was kann sie nicht brauchen? Also oft verärgern wir ja Menschen mit Verhaltensweisen, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben, dass sie Ärgerpotenzial enthalten können. Ich hab noch eine Idee dazu, weil die Gespräche mit dir sind immer so anregend, Julia, dass mir da verschiedenste Dinge noch dazu einfallen.
Ja, ja, erzähl
aber
mal.
Gerade bei, ja, ja, na ja, gerade
jetzt,
bei dem,
jetzt hast du es groß angekündigt.
Ja, also, wir haben ja die Überschrift Vertrauen.
Ja.
Und es gibt leider in der menschlichen Wahrnehmungsverarbeitung eine Schräglage, die das Vertrauen manchmal schwer macht. Und das ist der Unterschied zwischen dem Remembering Self und dem Experiencing Self. Die Begrifflichkeit stammt von dem Nobelpreisträger Kahneman. Und er wählt dafür folgendes Beispiel.
Also vielleicht können wir das einmal übersetzen. Vielleicht spricht ja nicht jeder Deutsch, Englisch. Also Remembering Self, sich selbst erinnern.
Ja,
und Experiencing Self, sich erfahren.
Wenn du es so erfährst.
Oder erfährst.
Also das Erfahren und das Erinnern, gut, dass du das nochmal sagst, das Erfahren und Erinnern sind vollkommen verschiedene Dinge in unseren Gehirnen. Und Kahneman wählt dazu ein sehr illustratives Beispiel. Also nehmen wir mal an, du bist Musikliebhaberin. Und nehmen wir mal an, du verfügst noch über so ein steinzeitliches Instrument wie einen CD-Spieler. Und du hörst dir eine CD an mit deinem, keine Ahnung, Lieblingsklavierkonzert.
Ja.
Und während dieser Musik bist du total ergriffen. Du bist voll in deinem Experiencing Self. Du erfährst Moment für Moment für Moment für Moment diese Musik.
Ja.
Okay. Und dann passiert Folgendes, dass gerade im vorletzten Takt die CD spinnt und ein ekelhaftes Geräusch produziert. Also so, ich weiß nicht, ob du mal eine hängende CD gehört hast.
Ja,
das ist grausam. Und dann schaltest du Wut und Brand das Ding aus. Und damit ist dein Remembering Self, dein Erinnerungs-Self aktiv. Und leider haben wir da eine Schräglage. Dieses Erinnerungs-Selbst ist deutlich wirksamer als das Erfahrung selbst.
Aber muss das immer dann negativ sein, dieses Remembering Self?
Nee, das muss es nicht.
Ne?
Also sage ich für den Misstrauens- oder Konfliktfall.
Okay.
Und Gott sei Dank kannst du sagen für andere Situationen. Hätte ich auch ein Beispiel auf Lager.
Ja, mach mal.
Nehmen wir mal an, also ein klassisches Partnerschaftsthema. Also du verbringst 100 tolle Tage mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin und dann macht er oder sie großen Mist am Tag 101.
Ja.
Dann passiert häufig Folgendes, dass wir auch die anderen 100 Tage disqualifizieren und sagen, naja, damals war es auch schon nicht mehr so gut und da hat sich das schon angedeutet. Und selbst wenn wir das nicht tun, vergessen wir plötzlich die anderen 100 Tage.
Ja, ja.
Also vergessen ist vielleicht übertrieben, aber wir haben dazu keinen wirklich guten Zugriff mehr.
Ja.
Und das ist für das Vertrauensthema schade, weil wir oft eine Misstrauensepisode dann so dominant werden lassen wie den Kratzer am Ende der CD. Und allein sich das, und die Chance besteht darin, sich das mal klar zu machen, wie funktioniere ich denn da als wahrnehmendes Subjekt. Wie viele gute Meetings hattest du mit der Barbara vorher, zum Beispiel?
Ja, jetzt ist es total interessant, weil ich kenne eine Studie, der, ich weiß leider nicht, von wem die Studie ist, aber das ist die 5-zu-1-Regel. Ich habe auch schon mal von der 7-zu-1-Regel oder 3-zu-1-Regel gehört. Und zwar kommt das, glaube ich, ursprünglich auch aus der Beziehungsforschung. Und wenn ich mich richtig erinnere, und das kennst du bestimmt, ging es bei der Studie darum, welche Beziehungen bleiben oder welche Ehen bleiben nicht geschieden und glücklich und welche gehen in die Brüche. Und da war die Rede von der 5-zu-1-Regel. Also wenn auf, ich glaube, 5 positive oder 4 positive Erlebnisse ein negatives eintritt, dann ist diese Beziehung stabil.
Ja. Das ist, ja, da ist was dran. Das stammt von Gottman und du hast ja mein Bücherregal erwähnt.
Ja.
Und wenn das einigermaßen aufgeräumt wäre, würde ich den Gottman auch jetzt finden. Ich glaube, das heißt die 7 Gesetze der guten Ehe oder so.
Oder so, ja. Weil du wirst lachen, aber ich habe das eigentlich, ich übertrage das auf mein ganzes Leben. Ohne das Buch jemals gelesen zu haben.
So. Genau, ja. Also John Gottman, die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe.
Ja, ja.
Und was wir Gottman zu verdanken haben, ist, dass er sehr viel empirische Forschung betrieben hat.
Aha.
Also er hat tatsächlich untersucht, wie unterhalten sich denn Paare über bestimmte Themen.
Ja.
Also wie war die Party am Wochenende oder so. Und dann setzt er sich vor die Kamera und lässt sie miteinander reden.
Aha.
Und diese Kommunikationsepisoden werden dann kodiert, also mit einem sehr einfachen Verfahren. Und Gottman ist selber erschrocken über seine Ergebnisse, weil er sagt, am Ende seines Forscherlebens, nach 15 Minuten Video, kann ich euch sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Ehe die nächsten 6 Jahre noch hält oder nicht.
Ja. Aha.
Und hier am Max-Planck-Institut, Professor Brengelmann hat diese Studie wiederholt.
Ja.
Witzigerweise, Julia, wo habe ich jetzt 20 Jahre nicht gedacht habe, war ich daran beteiligt.
Ach, nee.
Und habe also nicht jetzt bei dem Professor Brengelmann, sondern beim Kollegen mit dem Marital Interaction Coding System zu arbeiten. Also wo man schaut, wie kann man denn Kommunikation zwischen Partnern kodieren mit einfachen, also zum Beispiel eine Kodierungskategorie war Put Down.
Ja.
Also immer, wenn einer sagt, nee, das ist doch jetzt Blödsinn. Oder
Julia,
da hast du jetzt nicht recht.
Das war dann das eine Negative, oder?
Das ist schon negativ. Und dann kannst du so eine Interaktionsmatrix aufbauen und kannst gucken, wo die Punktewolken sind. Und was wir jetzt gerade diskutieren, nämlich die Überschrift Vertrauen, ist, dass wir schon darauf achten, dass wir nicht zum Opfer unseres Remembering Self im Sinne der negativen Überbewertung eines negativen Erlebnisses werden. Und das können wir schon machen. Also wir können zwar die Dominanz des Remembering Self spüren, aber wir können uns klar machen, dass es da noch ganz andere Erlebnisse gibt. Oh Julia, das war jetzt aber, haben wir viel bis jetzt. Also.
Ja, ich befürchte, unsere Zeit ist auch schon, läuft so ein bisschen aus. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen immer so um die halbe Stunde und wiederhole mich da. Ich fand es wieder sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, gerne. Also wir können das ja auch nochmal aufgreifen, wenn jetzt dazu noch was einfällt.
Ja,
genau.
Da fällt uns bestimmt etwas ein. Und vielen Dank auch nochmal für, vielleicht zusammenfassend zu sagen, für die Erklärung, was Vertrauen eigentlich bedeutet. Wir haben jetzt heute über Vertrauen im sozialen Kontext gesprochen, also nicht Selbstvertrauen, sondern Vertrauen mit anderen. Und dass das, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Mischung aus Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit darstellt. Das macht auch diesen Begriff viel greifbarer und um nochmal vielleicht auch den Titel des Podcasts aufzugreifen, Chancen der Zuversicht, lohnt es sich auch da im Sinne des Modells Remembering Self und Experience Self nicht auf das eine negative Ergebnis oder Erfahrung zu fokussieren, sondern zu schauen, wie viele positive gab es denn da
ganz
eigentlich. Ja? Werde ich gleich mal umsetzen. Versuchen.
Okay. Dann mache ich es auch.
Ja, das klingt doch gut. Dann vielen Dank
gerne
für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.